Ich mache weiter nun mit unserer Predigtreihe aus dem Jakobusbrief. Wir sind jetzt bei Jakobus 4 angekommen. Vor einigen Jahren war ich denn da in einem Ort und da stand ich dem ehemaligen dem Bundeskanzler gegenüber. Da stand ich sogar auch dem George Bush, der ehemaligen amerikanischen Präsident, gegenüber. Ich habe sogar erlebt, gegenüber stand mir die Königin von England und Prinz Charles. Ja, absolut, unglaublich. Ich war im Wachskabinett. Die sahen so täuschend echt aus. Auf den Fotos immer noch gesagt, oh, guck mal, Jason, wo warst du denn da? Da war so täuschend echt. Aber diese Menschen waren wirklich nur Attrappen. Kopien, leblose Wachsfiguren. Wenn man Jakobus 4 liest, kommt es mir vor, vielleicht euch auch, dass wir mit einer Wachsfigurkabinett zu tun haben. Äußerlich ist alles irgendwie, der Schein stimmt. Aber in Wahrheit sieht das ganz anders denn aus. Ich lese ab Vers 4. Wieso gibt es denn bei euch so viele Kämpfe und Streiten? Da steht wortlich sogar Krieg. Kommt nicht alles daher, dass ihr euren Leidenschaften und Trieben nicht widerstehen könnt? Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass, doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Ihr Treulosen, ist euch dann nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft mit Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zu Feind Gottes. Oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt ohne jeden Grund, leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Geist, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört? Oder was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weiß Gott von sich, aber er hilft denen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch den Teufel, dann muss er von euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünde, und lasst Gott allein in eurem Herzen wohnen, ihr Unentschiedenen. Seht doch endlich ein, wie groß eure Schuld ist. Erschreckt und trauert darüber. Denn Gott werdet ihr nicht mehr lachen. Dann werdet ihr nicht mehr lachen, sondern weinen. Und aus eurer Freude wird Traurigkeit. Beugt euch dem Herrn. Erst dann wird Gott euch aufrichten. Redet nicht schlecht übereinander, liebe Brüder und Schwestern. Denn wer jemandem Schlechtes nachsagt oder ihm verurteilt, der verstößt gegen Gottes Gesetz. Anstatt es zu befolgen, spielt er sich als Richter auf. Gott allein ist beides, Gesetzgeber und Richter. Nur er kann verurteilen oder vom Schuld freisprechen. Woher nimmst du dir also das Recht, deine Mitmenschen zu verurteilen? Noch etwas will ich euch sagen. Manche von euch kündigen an, heute oder morgen wollen wir hier oder dort hinreisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen, viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen geschieht. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein leiser Hauch, der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dieses oder jenes tun. Ihr aber seid stolz auf eure Pläne und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich. Wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der ist vor Gott schuldig. Ein ganz langer Text, also der ganze Kapitel, wie das am Anfang. Bei Jakobus hier geht es um eine Bestandsaufnahme. Eine Bestandsaufnahme der Gemeinde, was genau das Gegenteil ist von dem, was wir uns wünschen, wie es sein sollte. Statt geschwisterliches Miteinander findet hier Streit und Krieg. Statt Nachfolge Christi ist Gier und Neid. Hier haben wir es nicht mit einer lebendigen Christengemeinde zu tun, sondern ich gehe wieder zurück auf diesen Bild von meinem Wachsfigurkabinett. Äußerlich noch irgendwie mit Glauben und Christsein, aber in Wahrheit ist Egoismus und Unglaube herrschend. In Wahrheit ist alles leblos, ein frommes Wachsfigurkabinett. Damals, als ich diese Wachsfiguren gesehen habe von Ferne, sahen sie so lebendig, so echt aus, so menschlich. Ich dachte, sie würden gleich anfangen zu reden. Aber es sah nur so aus. In der Wahrheit war alles tot, nur eine Kopie, eine Fälschung. So ist es auch hier, beschreibt Jakobus, diese Christen. Den Namen nach sind sie Christen, aber sie leben nicht danach. Irgendwie sind die leblos geworden. Jakobus spricht tatsächlich von Menschen, die Christen sind, aber nicht so sich benehmen. Nun, in unserer Gesellschaft haben wir damit irgendwie uns abgefunden mit Krieg und Streit. Also ich kann kaum einen Monat daran zurückblicken, wo es nicht irgendeine Meldung gab. Gerade diese letzte Woche war enorm, ob es denn mit Frankreich war oder mit der Türkei oder die Woche danach, davor mit Brexit. Überall Streit, überall Kampf, überall gibt es da Probleme. Auch in einigen Familien gibt es immer wieder Streit, in einigen Ehen gibt es da Krach. Wir streiten sogar mit uns selbst manchmal. Tue ich das, tue ich das nicht? Streit ist eine Sache, aber hier beschreibt Paulus etwas anders, Jakobus etwas anders, nämlich Krieg. Krieg ist da, wo jegliche Diskussion ein Ende hat. Da sind keine Verhandlungen mehr. Ja, also im Krieg zählt nicht mehr Argumenten, es geht nicht mehr um das eigentlich, es geht jetzt da mehr, nicht mehr, wer Recht bekommt, es geht dabei, den anderen zu zerstören. Ohne Rücksicht auf Verluste. Einfach nur gewinnen und der andere muss verlieren. Jakobus fragt sich echt ganz am Anfang hier, wieder zurück zum Vers 1, dieses Krieg in der Gemeinde, diesen Streit, diese Kämpfe, diesen Krieg, muss das sein? Darf das sein? Jakobus bleibt im Grunde dabei und weist auf das, was Jesus gesagt hat. Jesus war sein Herr, Jesus war sein leiblicher Bruder von Jakobus. Und wir können dieses sechste Gebot praktisch lesen, wie Jesus das auch in Matthäus 5 ausgelegt hat. Jesus hat gesagt, ihr habt gehört, dass ein Gesetz des Moses heißt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, den erwartet das Gericht. Wer zu deinem Bruder, du Idiot, sagt, der wird vom obersten Gericht abgeurteilt werden. Und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Wenn du während des Gottesdienstes ein Opfer bringen willst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass dein Opfer liegen, geh zu deinem Bruder, versöhn dich mit ihm, erst danach bringe Gott dein Opfer. Setze alles daran, dich noch auf den Weg zum Gericht mit deinen Gegnern zu einigen. Du könntest sonst verurteilt werden und in das Gefängnis kommen. Von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig deine Schuld bezahlt hast. Laut Jesus und auch laut Jakobus hier, töten wir den Menschen allein mit unseren Worten und Gedanken. Nicht umsonst spricht man für diesen Rufmord. Zorn ist Mord, sagt Jesus, und beginnt hier in unserem eigenen Herzen. Wir töten mit unseren Gedanken, wenn wir auf andere Menschen zornig sind. Wir töten mit unseren Worten, wenn wir anderen beschimpfen oder Kraftausdrücke benutzen. Wir töten den anderen durch unsere Unversöhnlichkeit und Rechthaberei. Unsere Worten, unsere Gedanken, manchmal sogar unsere Blicke töten. Zorn ist Mord, sagt Jesus. Unsachlicher Streit ist Krieg, sagt Jakobus. Ihr streitet miteinander und führt Krieg mit Worten, weil wie ihr so innerlich zerstritten seid. Wir haben keinen Frieden mit uns selbst. Wir liegen im Streit mit uns selbst und deshalb streiten wir uns mit anderen. Dieses Wortgefechte, diese unsachliche Auseinandersetzungen sind nur ein Symptom. Denn der Krieg kommt erstmal hier im Herzen vor. Jakobus nennt das dieses Kampf der Leidenschaften. Gier, Neid, Eifersucht. Sogar das Gebet wird hier missbraucht, um mehr für sich selbst zu bekommen. Egoistisch zu beten, um den eigenen Gier zu befriedigen, wie es in Vers 3 steht. Hier ist nicht mehr Christus Dreh- und Angelpunkt. Hier dreht sich alles um mich. Auf den anderen schauen wir und wir sind neidisch, eifersüchtig. Das ist nicht Geschwisterliebe. Wenn jemand begabter ist, wenn jemand beliebter ist, wenn jemand reicher ist oder schöner ist, dann freuen wir uns nicht mehr. Wir gönnen ihm das nicht. Wir fühlen uns nicht mehr geliebt. Hier schauen wir nicht mehr auf Jesus. Hier ist nicht mehr die Basis unseres Daseins, unser eigenes Ich, nicht mehr Jesus. Sondern wenn wir den anderen nur noch neidisch betrachten, dann ist dieses für den eigenen Ansehen kämpfen das Wichtigste in uns. Dann kommt das Ich wieder zum Vorschein und nicht Jesus. Hier in der Gemeinde wurde es denn unsachlich gestritten. Hier geht es um Wortgefechte, um Auseinandersetzungen. Aber es ging eigentlich nur darum, dass man sich selbst besser darstellt als den anderen. Die Hauptsache bin ich. Es dreht sich nur noch um mich. So, aus dem Miteinander der Geschwister, der Glaubenden, ist eine Gegeneinander geworden. Und das gibt Jesus nicht die Ehre. Jakobus schaut jetzt hier hinter der Kulisse. Wie ein Chirurg schneidet die Gemeinde ein bisschen auf. Diese Wachs ist weg. Und er schaut diese kränkenden Körperteile an. Und er sagt, damit die Gemeinde gesund werden kann, müssen die Einzelnen gesund werden. Er geht jetzt hier zurück zu dieser Krankheitsverursacher. Warum liegt man miteinander im Clinch? Warum toben wir wie ein Vulkan? Warum bekriegen wir uns mit Worten? Weil in jedem von uns schon längst ein Krieg herrscht. Wer ein Freund der Welt sein will, wird damit zu Feind Gottes, sagt Jakobus. Er zeigt die Konsequenzen hier von diesem Treuenbruch, dieses Ehebruch auf. Hosea ist ein Buch im Alten Testament, wo es darum geht, diese Beziehung zwischen Gott und sein Volk Israel zu verdeutlichen mit einem Mann, der eine untreue Frau heiratet. Und immer wieder diese Liebe zeigt zu dieser untreuen Frau, obwohl sie ständig fremd geht. Und genauso ist das mit unserer Beziehung zu Gott. Gott vergleicht diese Beziehung, wo wir ihm lieben, ihm Treue gesprochen haben und wie oft wir untreu sind und gehen unser eigener Weg. Vers 8 sagt sogar, dass Christ, dass wir eine Art zwei Seelen haben. Also Martin Luther hat es damals mit Wankelmütigkeit übersetzt. Hier steht es unentschieden. Diese Zerrissenheit in uns hat eine Ursache. Unsere Halbherzigkeit als Christ. Sonntags sind wir natürlich christlich, aber montags bis Samstag vielleicht eher weltlich. Hier leben wir wie Christen und in der Welt leben wir halt eben nach dem Verhaltensmuster der Welt. Jemand ist verglichen mit einem Chamäleon. Es passt sich diese Temperatur an. Wenn ich ein Christen bin, bin ich so. Wenn ich in der Welt bin, bin ich so. Mit meinen Arbeitskollegen bin ich so. Ich passe mich der jeweiligen Umgebung an. Aber das ist nicht, was Gott uns dazu berufen hat. Gott hat uns nicht berufen, uns diese Welt anzupassen. Römer 12, Vers 2, lasst euch nicht von dieser Welt sich anpassen, sondern ändert euch. Stellt euch Gott unter, gebt ihm alles, was du hast. Und hier sehen wir, wie zerrissen wir manchmal sind. Und wie diese Zerrissenheit in uns überträgt auf anderen. Jakobus hat hier im Grunde gesagt, dass wir Christen nichts anderes sind als selbstsüchtige Egoisten. Wenn sie wirklich selbstkritisch mit sich selbst umgehen würden, müssten sie bekennen, ja, es geht mir in Wahrheit gar nicht um Jesus. Es geht mir gar nicht um meine Mitchristen. Es geht mir gar nicht um andere Menschen. In Wahrheit geht es nur um mich. Und darum, dass ich gut ankomme, dass andere zu mir aufschauen und mich beneiden. Hauptsache ich. Das ist wie ein Krebsgeschwür. Das ist da, wo Jakobus das aufschneidet und sagt, hier, das ist unser Problem, unsere Halbherzigkeit. Das zieht sich durch, unser ganzes Denken, unser ganzes Handeln. Und deshalb bekriegen wir uns einander. Ab Vers 6. Aber was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weiß Gott von sich, aber er hilft denen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünde, und lasst Gott allein in eurem Herzen wohnen. Ihr Unentschiedenen, seht doch endlich ein, wie groß eure Schuld ist. Erschreckt und trauert darüber. Dann werdet ihr nicht mehr lachen, sondern weinen. Und aus eurer Freude wird Traurigkeit. Beugt euch dem Herrn, erst dann wird Gott euch aufrichten. Ich möchte ein weiteres Bild benutzen. Ich glaube, unser Leben ist wie ein Haus. Ein Haus, in dem es sich viele Wohnungen und viele Zimmern gibt. Und so hat Jesus Wohnrecht in unser Haus, unser Lebenshaus bekommen, aber kein Schlüsselgewalt. Er darf nicht in jedem Zimmer hineinkommen. Es gibt einige Zimmer, in denen wir Jesus permanent ausgeschlossen haben. Dort wollen wir nicht sehen. Denn dort wollen wir selbst bestimmen. Wir wollen nicht mal, dass Jesus hineinblickt, denn da sieht es schlimm aus. Da hat sich Möbel angesammelt, man hat die Schuld der anderen wie alte Zeitschriften gehortet. Dieser Staub und Dreck der Unversöhnlichkeit ist meterhoch. Es riecht verfault, vielleicht sogar verschimmelt. In anderen Zimmern türmen sich denn Sachen, kistenweise hoch von Motten und Rost zerfressene Gegenstände. Das ganze Zimmer ist erfüllt von dieser stickigen, verpesteten Gier. Von Neid, vom Eifersucht, vom Selbstsucht, vom Egoismus. In deinem Nebenzimmer liegen die ganzen Urkunden. Überall stinkt es nach Eigenlob und Stolz. Diese Trophäen und Pokale, der eigene Leistung füllt diesen ganzen Zimmer aus und versperrt den Blick auf das Kreuz, das an der Wand hängt. Im gegenüberliegenden Zimmer ist vielleicht alles schwarz und dunkel. Wenn man hineingeht, fängt man an zu frieren. Das Fenster steht zwar weit auf, aber da kommt weder Licht noch Wärme da rein. In diesem Zimmer wird über die eigene Schwäche und Ohnmacht geklagt und zugleich werden hier diese gefährlichen Träume und Taten produziert. Denn das ganze Zimmer ist nur tapeziert von Schuld und Sünde. Und auf der Fensterbank sitzt vielleicht sogar der Teufel und lacht. Schaut mal unser Lebenshaus an. Hat Jesus wirklich Zugang zu allen Bereichen unseres Lebens? Schlafzimmer, Küche, Keller, Badezimmer, überall. Oder haben wir manche Zimmer vor Gott verschlossen? Vielleicht hat unser Leben schon irgendwelche Risse. Vielleicht scheint unser ganzes Haus vom Schimmelpilz befallen zu sein. Verseucht, vergiftet. Jesus will nicht nur Wohnrecht in einigen Zimmern unseres Lebens haben, er möchte Schlüsselgewalt haben. Wenn wir ihm wirklich alle Schlüssel unseres Lebenshauses geben, auch den Schlüssel zu den Zimmern, die wir selbst gar nicht mehr betreten wollen, die wir gar nicht erlauben, dass unser Ehepartner hineinschaut, die wir verstecken vor anderen Menschen, wird dieser Kreislauf des Krieges und des Todes gestoppt. Und dann erleben wir, wie Jesus unser Leben aufräumt. Und ein heilsamer Prozess in Gang gesetzt wird. der nicht nur uns selbst, sondern auch uns als Gemeinde verändert. Vers 11 und 12 warnt uns, hier der Jakobus, einander zu verleumden und zu verurteilen, einander schlecht zu machen und übereinander den Stab zu brechen, weil er uns davor bewahren will, dass wir jetzt auf anderen zeigen. Jetzt geht es nicht um die Christen von damals. Es darf sich auch jetzt nicht um irgendwelche anderen gehen. Es geht hier um uns. Wie gehen wir damit um? Vers 13. Noch etwas will ich euch sagen. Manches von euch kündigen an, heute oder morgen wollen wir hier oder dorthin reisen. Wir wollen dort ein Jahr bleiben, gute Geschäfte machen, viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen geschieht. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein leiser Hauch, der kaum ist er da, auch schon wieder verschwindet. Darum sollt ihr lieber sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder jenes tun. Ihr aber seid stolz auf euer Pläne und gebt damit an. Eine solche Überheblichkeit ist verwerflich. Wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Hier geht es weiter am Stolz. Hier geht es weiter an Angeberei. Hier geht es weiter um diese Überheblichkeit. Wir wollen dorthin reisen. Wir wollen dort ein Jahr verbringen. Wir wollen gute Geschäfte machen. Wir wollen viel Geld verdienen. Eine solche Überheblichkeit, sagt Jakobus, ist verwerflich. Hier macht Jakobus wieder so eine nüchterne Bestandsaufnahme. Und er nennt die Dinge bei Namen. Ihr plant einfach drauf los, ohne nach Gottes Willen überhaupt gefragt zu haben. Und ihr prallt sogar denn da mit euren Plänen damit an. Diese Stolz, diese Überheblichkeit, diese Leistungen, die ihr vorbringen wollt. Wo nicht mehr nach Gott gefragt wird, da wird der andere uns gleichgültig. Da wird diese Miteinander plötzlich zum Gegeneinander. Da wird plötzlich ein Konkurrenzkampf. Statt einfach darauf loszuleben, statt die eigene Zukunft in eigene Hände zu nehmen, sollen wir viel lieber Gott fragen, was er will und was er mit unserem Leben vorhat. Diese Vers 15, ich habe immer meine Probleme damit gehabt. Es gibt einige Brüder und Schwestern, die es immer wieder gesagt haben. Ja, es ist wie eine fromme Beschwörungsformel. Es darf nicht sein, dass ich meine Pläne habe und füge dann hinzu, wenn Gott will und ich noch lebe. Ihr versteht das nicht richtig. Wir müssen zuerst Gott fragen, was er will und dann danach tun. Das ist ganz, ganz wichtig. So, stell mal vor, oh, ich werde diesen Auto nächsten Monat kaufen, wenn Gott will und ich noch lebe. Ich habe schon längst beschlossen, dass ich das tun will, ohne vielleicht Gott gefragt zu haben. Jakobus hier bei seiner Bestandsaufnahme möchte nicht das Planen an sich kritisieren, sondern er kritisiert einen Lebensstil. Er kritisiert dieses Lebensstil zu leben, ohne Gott zu fragen. Es geht um die praktische Gestaltung unseres Lebens. Manche Leute haben auch einen Terminkalender, manche Leute haben sogar einen Terminkalender, auf dem steht, deine Zeit steht in meine Hände. Ein hochheiliges Buch, nicht wahr? Aber einfach, weil das draufsteht, diesen Bibelvers, heißt nicht, dass das, was drin ist, automatisch besser ist. Es geht darum, wie wir mit Gott unsere Woche, unser Tag, unser Jahr planen. Geht es um seinen Wille oder geht es um meinen Wille? Ob ich Gott meine Ideen bringe und sie mir vor ihm nur noch absegnen lasse? Oder aber, ob ich Gott tatsächlich die Herrschaft über meine Zeit einräume und ihn frage, Herr, was willst du heute von mir? Im Vaterunser beten wir, dein Wille geschehe. Wir beten und unser tägliches Brot gib uns heute. Da bekommen wir ganz neu eine Gelassenheit. Da bekommen wir ganz neu eine Zufriedenheit, jeden einzelnen Tag unseres Lebens mit Gott auszuschöpfen und auch zu erleben. Als Christen brauchen wir uns nicht damit abzugeben, nur mit dieses Versagen der Vergangenheit. Da können wir es zum Kreuz bringen und neu anfangen. Wir können aus der Vergebung leben. Denn unsere Zeit und alles, was sie ausmacht, ist in guten Händen. Und deshalb dürfen wir heute leben und es auch genießen. Ich möchte Vers 15 uns wirklich ans Herz legen. Wer also das Gute tun kann und es nicht tut, der sündigt. Das Gute dabei ist nicht immer das, was mir scheinbar und oberflächlich betrachtet gut tut. Es geht nicht um mich. Das Gute ist auch nicht unbedingt das, was ich selbst für gut halte. Gut ist, was Gott will. Ganz wichtig hier, Gott ist der entscheidende Faktor hier. Was will Gott? Gott will Gutes für mein Leben. Gott will Gutes für die Gemeinde. Und darum spricht Jakobus hier sich nicht grundsätzlich gegen Pläne aus. Bei Vers 13 geht es darum, um dieses gottloses Plan ohne Christus. Ein Leben zu leben, wo es darum geht, meine Pläne, meine Gedanken, meine Ideen durchzusetzen. Vers 17 macht uns aber auch klar, dass Passivität, nichts tun kann, genauso verkehrt und Sünde sein. Die Pfadfinder haben diesen Spruch, täglich eine gute Tat. Ist auch gut. Aber es geht mehr um nur eine gute Tat am Tag zu tun. Es geht darum, täglich neu die Gelegenheit, Gutes zu tun, wahrzunehmen und umzusetzen. Das heißt, dass wir tatsächlich dann da wahrnehmen, dass wir Gottes Hände, seine Füße, seinen Mund, seine Augen, seinen Körper darstellen in unserer Gesellschaft. Dass man Gott zu uns flüstert und sagt, hey, tu was Gutes, lächel diese Person an, dann tun wir das. Schenk ein bisschen von deiner Zeit, dann tun wir das. Mach den anderen eine Freude, einfach nur so, dann tun wir das. Gehen wir durch den Tag mit offenen Augen und bitten wir Gott, Herr, wo möchtest du mich heute gebrauchen, um Gutes zu tun in deinem Namen? Oder mein Ding, mein Wille, mein Plan. Auf der letzten Folie, es ist gut, was Gott will. Aber was will Gott? Gott will, dass Menschen gerettet werden. Was tun wir dafür, dass Menschen zum Jesus kommen? Und Gott will, dass Christen heilig leben, ein wohlgefälliges Leben. Nochmal Vers 17 hier aus dem ersten Kapitel von Jakobus. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben vom Vater, der gestirne Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung und keine Finsternis gibt. Wie sieht's aus bei unserem Tagesablauf? Die letzte Folie bitte. Jakobus geht es darum, im Grunde um unsere Prioritäten. Unsere Prioritäten bei dem Tag. Haben wir gefragt, Herr, was willst du heute? Haben wir gefragt, wo gibt es heute Gelegenheit, Gutes zu tun? Haben wir gefragt, was brauche ich heute zum Leben? Gib uns heute unser tägliches Brot. Und haben wir gefragt, was kann ich heute dankbar genießen? Wo habe ich diese dankbare Herzen, wo ich Gott danke für das, was er mir schenkt? Gott, was willst du? Wo habe ich Gelegenheit, Gutes zu tun in deinem Auftrag? Herr, was brauche ich heute? Und Herr, wofür darf ich dankbar sein? Wo darf ich genießen? Wo darf ich mich fallen lassen und weiß, ich bin getragen in deiner Hand? Ich finde diesen Kapitel so schön, weil Jakobus am Anfang so hart mit der Gemeinde umgeht, aber am Ende uns hilft, besser zu sehen, wie es sein soll. Er deckt auf, wie es ist und wie es nicht sein darf und zeigt uns den Weg, wie es soll und lädt uns ein, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und ich lade uns auch ein, neu darüber nachzudenken, wo geht es um meinen eigenen Egoismus und wo entsteht aus diesem Egoismus, diesen Streit, dieser Hader, diese Unversöhnlichkeit? Oder wo bin ich bereit, Jesus an erster Stelle zu haben und da Gutes in seinem Namen zu tun. Ich bete mit uns. Jesus Christus, hilf du mir, hilf du uns ganz neu, auf dich zu schauen. Hilf uns, hilf mir ganz neu, dich an erster Stelle zu haben, sodass du verherrlicht wirst durch mein Leben, durch unser Leben, durch diese Gemeinde. Vergib du uns, Herr, wo wir Zimmern abgeschlossen haben, wo wir Dinge von dir versteckt haben, wo wir versucht haben, unsere eigenen Wege durchzuboxen, durchzusetzen. Und hilf uns, Herr, mehr und mehr zu leben, wie du das möchtest. Du sollst im Mittelpunkt, Jesus. Es geht um dich. Und ich möchte wirklich bitten, Herr, dass auch in dieser Gemeinde, dass es mehr und mehr um dich geht. Danke von ganzem Herzen, dass wir darum bitten dürfen. In deinem Namen. Amen.